Inkretin-Mimetika sind so neu eigentlich nicht. Seit Anfang der 90er Jahre wird an ihnen geforscht. 2005, vor 20 Jahren, wurde der erste GLP-1-Rezeptor-Agonist zugelassen, aber erst mit dem Label Abnehmspritze. Ja, da wurden sie so richtig populär. Was wiederum gleich dann die Forschung beflügelt, auch zu neuen Indikationen. Heute schauen wir auf den Effekt von Semaglutid auf kardiovaskuläre Ereignisse. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Evidenz-Update-Podcasts. Wir, das sind
Martin Scherer,
Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und hier am Mikrofon ist Dennis Nössler. Moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nössler.
Wie geht's Ihnen?
Vielen Dank, sehr gut. Auch ganz ohne Semaglutid. Obwohl man ja heute gar kein Diabetiker mehr sein muss, um das einzunehmen.
Ja, genau. Im Prinzip kann man alles heranführen, ne? So, wir wollen über Semaglutid sprechen, über GLP-1-Rezeptor-Agonisten. Und als ich dann so mich vorbereitet habe darauf, hatte ich dann ein Déjà-vu. Man vergisst ja manches erstmal und dann poppt es erst wieder auf in der Erinnerung. Wir hatten erst Ende September gesprochen über Semaglutid und damals auch noch Tirzepatid bei HFpEF mit Typ-2-Diabetes. Erinnern Sie sich?
Jawohl, ich erinnere mich. Das war dieser interessante Head-to-Head-Vergleich mit Sitagliptin als Placebo-Proxy und mit dieser doch sehr massiven Risikoreduktion von 40%. Da haben wir drüber gesprochen.
Ja, und Sie haben, da erinnere ich mich dran, nicht so ein gutes Haar an diesem Stellvertreter-Placebo-DPP-4-Hämmer gelassen einerseits und andererseits haben Sie gesagt, naja, es ist schon ein interessanter Ausblick, den die da geliefert haben, oder?
Es ist ein Ausblick wie so oft, an dem man dann weitermachen muss.
Ja.
Wir hatten zwischendurch auch mal die akademische Revolution. Ich glaube, das ist die im Moment aktuelle Ausgabe, die ganz oben ist bei www.evidenzupdate.de. Und sind aber doch so ein bisschen wieder in alte Muster zurückgefallen, Herr Nössler. Das heißt, wir galoppieren mit so mancher akademischen Sau, die durchs Dorf getrieben wird, mit. Aber wir können auch wahrscheinlich nicht anders, ne?
Man kann vermutlich nicht ganz anders so ein bisschen kommentieren, was da auf dem Spielfeld passiert, ist ja auch unser Job, oder?
Das ist es, ja. Und jetzt haben wir eben diese Studie von Novo Nordisk. Und so ist es halt, man kommt nicht drum rum, jeder redet darüber. Es ist ganz groß in den Medien drin und das müssen wir dann halt mal einordnen.
Ja, genau. Also, wir wollen über diese Studie sprechen, über eine Auswertung aus dem großen Select-Trial von eben Novo Nordisk finanziert. Diese Auswertung, die ist ja jüngst im Lancet veröffentlicht worden. Wichtigste Frage wie immer, Martin Scherer, Sie ahnen, was ich wissen will?
Die kommen in die Shownotes.
Genau, sehr cool. Machen wir alles in die Shownotes. Und Erstautor ist John Deanfield, Kardiologe vom University College in London. Die haben in einer Pre-Specified Analysis von SELECT sich mit kardiovaskulären Outcomes beschäftigt. Das erinnert uns so ein bisschen an die Episode mit HFpEF. Martin Scherer, was haben die in dieser Auswertung gemacht?
Also SELECT war so angelegt, dass man eine wirklich ganz spezifische Frage beantworten kann. Was bringt Semaglutid bei Menschen mit Herzkrankheit, die zwar übergewichtig sind, aber eben keinen Diabetes haben? Das ist methodisch erstmal klug, weil es eben erlaubt, die Effekte vom Diabetes loszulösen und dann diesen Wirkstoff, der ja eigentlich als, wie soll ich sagen, aus dem Nebel der Antidiabetiker daherkam, in einem völlig neuen Licht zu betrachten. Aber Sie sagen es schon, es ist eine gesponserte Studie, wenngleich pre-specified. Das bedeutet präspezifizierte Analysen. Die Karten lagen schon auf dem Tisch, bevor das Spiel begann. Die Hypothesen waren festgelegt und die Spielregeln waren definiert. Also kein Improvisationsabend, sondern eher ein Schachspiel. Ja, es ist, oder stellen Sie sich vor, wenn die Offenbacher Kickers gegen den Abstieg kämpfen. Und so lagen hier eben auch die Karten auf dem Tisch. Also gesponsert, ja, aber das Protokoll stand.
Sehr gut. Das hat, wenn ich schon ahne, ist das schon eine methodische Stärke, wenn ich im Vorfeld definiere, was ich untersuchen will.
Allen Bias-Risiken, die gesponserte Studien an sich haben, die Sache etwas glaubwürdiger, will ich mal sagen.
So, dann gucken wir mal, was haben die Autoren dann jetzt herausgefunden in dieser Analyse?
Also das Überraschende war erstmal, dass der Nutzen von Semaglutid völlig unabhängig vom Gewicht gezeigt, hat Herr Nössler. Also die Herz-Kreislauf-Ereignisse gingen zurück und schon relativ früh. Die Kurven trennten sich schon nach ein paar Monaten. Und das heißt eigentlich für uns und dann auch für die praktische Anwendung, wir reden hier nicht über ein paar Kilos mehr oder weniger auf der Waage, sondern über eine wirkliche kardiovaskuläre Risikoreduktion. Und das ist so das Besondere an dieser Studie.
Vielleicht haben es einige natürlich mitbekommen. Es wird sehr breit rezipiert, diese Auswertung. Und es wird gelegentlich, was heißt gelegentlich, das wird so sehr gerne gemacht, dann von der relativen Risikoreduktion gesprochen. Hier werden dann diese rund 20% geringertes oder verringertes Risiko kolportiert. Absolut, mal Hand aufs Herz, sieht das ganz anders aus.
Ja, das ist immer wieder so diese Gefahr bei diesen doch sehr eindrucksvollen relativen Risiken. Man stellt sich dann da gleich 20 Ariba-Maulis weniger vor, aber so ist es eben nicht. Wenn man das jetzt mal umrechnet für den primären Endpunkt MACE, da haben wir es wieder, Nature Adverse Cardiovascular Events, dann liegt die bei 1,5%. Also das bedeutet, die Number Needed to Treat, das ist die Zahl der Menschen, die ich behandeln muss, um ein Ereignis zu verhindern, die liegt bei 67, über 3,5 Jahre.
Und Sie sagen schon, Herr Scherer, wir reden hier von MACE, also der klassische kombinierte kardiovaskuläre Endpunkt. Das heißt, wir können noch gar nicht sagen, dass es jetzt zum Beispiel Todesfälle reduziert, ob jetzt Overall Survival oder kardiovaskulärer Natur. Das ist wahrscheinlich wieder so diese typische Mischung dann mit Stroke etc.
Richtig, eben dieser Composite Endpoint, den wir jetzt schon ein paar Mal begegnet sind, ist die Abkürzung MACE, die ist fast schon so zum eigenen Begriff geworden.
Und jetzt könnte man natürlich sagen, ich meine, so eine Number Needed to Treat von 67 klingt eigentlich ziemlich gut in so einer recht großen Population von Mensch eigentlich. Also Public Health Level könnte man wahrscheinlich einiges erreichen, ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille sind da die Kosten, die doch relativ hoch sind für diese Therapien. Dann relativiert sich diese NNT wieder, ne?
Die relativiert sich dann. Ja, rechnen Sie es aus, Herr Nössler. Knapp 70 Menschen, 3,5 Jahre behandeln. Also
da reden wir von rund 2.000 Euro plus natürlich die ärztliche Arbeitszeit.
Und das in einer Zeit, in der die GKV-Kassen einfach leer sind.
Okay.
Und dann kommt jetzt wieder so diese Public Health-Dimension, diese bevölkerungsmedizinische Perspektive rein, wo sich die Hausärztinnen und Hausärzte dann natürlich auch denken, was hat das denn hier jetzt für meine Community, für meine Gemeinde, für meinen Bezirk, für eine Relevanz, dieses Medikament?
Gut, also da könnten wir jetzt an der Stelle über Willingness to Pay und ICER, Sie erinnern sich, wir haben da ja
mal erinnere mich, ja.
angefangen, intensiv drüber zu sprechen, aber vielleicht, wer weiß, solche Medikamente können ja auch günstiger werden, wenn sie irgendwann mal generisch werden. Bleiben wir wieder an der Studie, kommen wir zurück auf diese Select-Auswertung. Jetzt haben wir über die NNT gesprochen. Was mir aufgefallen ist bei der Auswertung, sind die Konfidenzintervalle. Und ich fand beeindruckend, dass der obere jeweils so bei 0,99 liegt. Und irritierenderweise eigentlich fast überall immer diese 0,99. Und der P-Wert, der uns ja sagt, erreiche ich das definierte Alpha oder eben nicht, dass es also nicht mehr signifikant ist, der ist ganz, ganz knapp an diesem definierten Alpha. Wie schätzen Sie das ein? Macht Ihnen das Sorgen?
Naja, das ist schon ein heikler Punkt, weil wir ja sehen, dass die P-Werte teilweise knapp unter dieser magischen Grenze liegen. Das heißt, dass der statistische Vorteil von Semaglutid gerade so nachweisbar ist, aber Sie wissen ja, wie das ist. Also, wie mein österreichischer Doktorvater immer sagte, wenn ich mit neuen Ergebnissen kam, es ist signifikant. Also, das heißt, ja, die Daten deuten auf einen Nutzen hin, aber sie tanzen auf der Kante und deshalb ist es eben wichtig, dass man nicht nur die einzelnen Zahlen betrachtet, sondern das gesamte Muster. Das ist so die magische Grenze, wo Wissenschaftler entweder die Sektkorken knallen lassen oder eben nicht. Und ein P-Wert unter 0,05 bedeutet eben, es ist eher unwahrscheinlich, dass die Ergebnisse nur durch Zufall entstanden sind. Und so ähnlich ist es auch mit den Konfidenzintervallen. Es geht ja hier bei der Select-Studie um Hazard Ratios.
Mhm.
Ein Wert unter 1,0 bedeutet, Semaglutid senkt das Risiko im Vergleich zu Placebo.
Mhm.
Über 1,0 wird es heißen, Semaglutid erhöht das Risiko. Und wenn er jetzt bei genau 1,0 liegt, dann gibt es eben keinen Unterschied zwischen den Gruppen. Und ja, Sie merken schon, wenn man dann da so an der Kante kratzt, ich will jetzt nicht sagen, man hat die Ergebnisse dann gerade noch so in Richtung Siegtor in der Nachspielzeit gebogen, aber es ist schon so. Die Offenbacher Kickers schießen ein Siegtor in der Nachspielzeit, aber man muss sich das Gesamtmuster in der gesamten Saison angucken.
Das ist nämlich vielleicht der Punkt. Da haben wir wieder etwas für unseren Closar. Hazard Ratio ist eben auch eine Momentaufnahme, ne? So.
Es ist eine absolute Momentaufnahme.
Ja. Okay. Dann haben wir hier ein bisschen was zum Closar beigesteuert. Das können ja alle, die uns zuhören, mal schreiben, ob es da draußen vielleicht ein mehrheitsfähiges Interesse gibt, nochmal tiefer in die biostatistischen, Klammer auf, auch mathematischen Grundlagen von Biostatistik einzusteigen. Also, liebe Leute, wenn euch das Alpha interessiert und was das Alpha bedeutet und was das dann mit dem P-Wert zu tun hat und inwieweit der P-Wert eben nichts mit klinischer Signifikanz zu tun hat, wenn das auf Interesse stößt, bitte einfach kommentieren auf evidenzupdate.de oder eine E-Mail am podcast@evidenzupdate.de. Dann kümmern wir uns zu gegebener Zeit darum und machen nochmal so einen richtigen Deep Dive.
Oder eine FAQ-Liste mal.
Oder einen richtigen FAQ, ja. Na gut, dann können wir ja unser Glossary quasi ergänzen.
Ja, das können wir gerne machen. Das können wir gerne machen.
Sie haben es schon gesagt, eingangs bei der Bewertung der Arbeit, was haben die herausgefunden, dass eben der Nutzen, den man hier sieht, womöglich, ich benutze mal diesen Begriff womöglich, unabhängig von dem Thema Körpergewicht ist. Und wir kennen jetzt, jedenfalls werden sie so in der Öffentlichkeit besprochen, die GLP-1-Rezeptoragonisten als Abnehmspritzen, als Gewichtssenker. Und wir kennen die Auswertungen, die ganz massive Gewichtsreduktion zeigen, solange man die Leute auf der Droge lässt und da nicht in Rebound geht. Interessant hier ist bei der Auswertung, wenn ich es richtig sehe, dass eine starke Assoziation gefunden wurde, weniger beim Gewichtsabfall, Sie sagten es, sondern vor allem beim Thema Waist Circumference, also Bauchumfang.
Ja, genau. Also ich denke, da kann man jetzt mal den Zuhörerinnen und Zuhörern hier backstage-mäßig schon auch mal mitteilen, dass wir uns eher selten in Badehose sehen. Aber hier geht es eben genau darum, über das, was über der Badehose sitzt. Es geht nicht um die Kilos auf der Waage, sondern um das Fett, das wir am Bauch tragen. Und dieses viszerale Fett ist stoffwechselaktiv und es fördert eben Entzündung und Gefäßverkalkung. Und deshalb ist es einfach ein besserer Prädiktor als das Körpergewicht insgesamt. Also mit anderen Worten, für die Praxis bedeutet das, manchmal ist das Maßband eben aussagekräftiger als die Waage.
Ja, das ist schon mal eine gute Take-Home-Message. Maßband statt Waage. Und dann haben wir wieder die bekannte Pathogenese. Durch die Inflammation entstehen dann eben auch die ganzen Ablagerungen, die wir kennen. Wenn man jetzt weitergeht und sich mal die Leute im Placebo-Arm anschaut oder die Leute, die Placebo erhalten haben. Im Übrigen reden wir hier, und das ist wirklich on-label, von Menschen ab 45 Jahren mit einem BMI von mindestens 27 Kilogramm pro Quadratmeter. Die haben einmal wöchentlich Semaglutid 2,4 Milligramm SC bekommen oder eben Placebo. Also das ist wirklich on-label. Wir haben ja oft Untersuchungen, die dann irgendwie mit off-label-Dosierungen arbeiten. Was aber interessant ist, dass im Placebo-Arm man in dieser Arbeit mit doch immerhin über 17.000 ausgewerteten Probanden herausfinden konnte, dass diejenigen, die ohne Semaglutid deutlich Gewichtsabfall hatten, dass bei denen auf einmal die Anzahl der kardiovaskulären Ereignisse drastisch in die Höhe schießt. Wie bewerten Sie das?
Dass eben Gewichtsverlust hier ein Marker für Krankheit ist und nicht für Therapieerfolg. Ich muss da immer an einen Patienten denken, 78 Jahre, der mal vom Kardiologen kam, jubelnd dafür, dass er in 8 Monaten 12 Kilogramm abgenommen hat. Und in der Praxis heißt es einfach, und das ist ja auch täglich Brot, Wir müssen genau hinschauen, warum jemand Gewicht verliert. War das freiwillig? War das begleitet? War das ungewollt? War das eher krankheitsbedingt? Und Gewichtsverlust ist eben nicht immer gleichbedeutend mit Gesundheit.
Dann gucken wir mal auf so ein paar Limitationen. Sie haben initial schon auf eine Limitation hingewiesen. Eine bekannte Limitation ist, wenn der Hersteller einer Therapie, eine Studie unterstützt. Einerseits, dann haben sie aber auf eine methodische Stärke hingewiesen, nämlich, dass wir hier Schach spielen. Es ist eine präspezifizierte Analyse, das heißt, die Dinge waren vorher klar, die man untersuchen will. Vielleicht nochmal auf Limitation, was könnten denn Störgrößen oder Biases sein, die vielleicht die hier gefundenen Effekte auch anders erklären könnten, die vielleicht Verzerrungen sein könnten im Setup, in den Einschlusskriterien?
Ja, das eine ist natürlich, dass viele Effekte wirklich statistisch hauchdünn sind. Und dann haben wir den Tallinumfang, der nur relativ selten gemessen wurde. Und dann gibt es eben noch das, was Sie gerade angesprochen haben, diesen krankheitsbedingten Gewichtsverlust, Placeboarm, der das Ganze nochmal verzerren kann. Und last not least dann eben den Sponsoring-Effekt durch den Hersteller, wenngleich ich Ihnen jetzt nicht nitty-gritty darlegen kann, wie das Sponsoring hier im Einzelnen zur Störgröße wird. Aber insgesamt heißt es doch, es ist ein Signal, das diese Studie liefert, aber das muss man erstmal mit kritischem Blick einordnen und es wartet eigentlich auf eine Bestätigung durch Folgestudien.
Okay, also an der Stelle stellen wir fest, Martin Scherer, das ist jetzt noch keine Phase 4 Indikationsausweitungsstudie für die Zulassungsbehörden.
Nein, aber es ist schon interessant, weil eben, ja, ich will es jetzt nicht Zeitenwende nennen, das Wort ist leider besetzt, aber vielleicht eine Zäsur. So ein wichtiges Medikament oder so eine wichtige Stoffgruppe wie die GLP-1-Agonisten so aus diesem Dunstkreis der Antidiabetika raustreten will und so den Schritt in eine kardiovaskuläre Therapie machen wollen. Das ist schon ein interessanter Punkt und da muss man hingucken. Und das ist ja auch das Spannende. Wir haben auf der einen Seite Implikationen, die wirklich bevölkerungsmedizinische Dimensionen haben können. Und auf der anderen Seite haben wir diese hauchdünnen Effekte. Und dann wiederum diese gigantischen Therapiekosten. Und das ist das, wo wir uns gerade bewegen.
Okay, und da ist im Prinzip alles offen. Das kann sich nach links entwickeln, noch weiter unterhalb von 1 oder eben auch in die andere Richtung wieder über 1. Und dann müsste man wahrscheinlich auch nochmal in einem realen Versorgungssetting checken, wo die Leute sehr viel heterogener sind, wo diese sogenannte Adhärenz nicht so funktioniert wie in einem Studienprotokoll und so weiter und so fort.
Und dann müsste aber Semaglutid unabhängig vom Körpergewicht in einem Alltagssetting auch zeigen können, dass es Herzinfarkte und Schlaganfälle verhindert. Und dann reden wir eben nicht mehr nur über eine Abnehmenspritze, sondern über eine echte Herz-Kreislauf-Therapie. Aber bis wir da sind, braucht es nochmal sehr viele Schritte, weitere Studien und regulatorische Bewertungen. Und last not least natürlich die Bezahlbarkeit im System.
Okay, das heißt, wir sind noch nicht so weit, dass wir von so einem echten Gamechanger wie damals bei den SGLT2-Hämmern reden können, die sich ja über die Jahre wirklich viele, viele Indikationen noch erarbeitet haben. Vielleicht können wir zum Abschluss das Ganze so ein bisschen zusammenpacken in eine Klammer. In Publikumsmedien, ich hatte es schon gesagt, wird das sehr breit rezipiert, in Fachmedien natürlich. Und in einer Online-Ausgabe einer deutschen Tageszeitung habe ich dann gefunden folgenden Satz. Da heißt es, ein Medikament, das ursprünglich zum Abnehmen gedacht war, könnte künftig Millionen Herzpatienten helfen. Eine neue Analyse der Select-Studie zeigt, Wegovy senkt das Risiko für Infarkt und Schlaganfall deutlich, selbst dann, wenn das Gewicht kaum senkt. Der Wirkstoff schützt offenbar das Herz direkt. Das stellt bisherige Vorstellung der sogenannten GLP-1-Medikamente auf den Kopf, Zitat Ende. Und auch der Erstautor Deanfield wird zitiert, das verändert den Blick auf diese Medikamente grundlegend, sie wirken krankheitsmodifizierend, nicht bloß gewichtsreduzierend, Zitat Ende. Da waren jetzt ein paar korrekte Aussagen drin in diesen beiden Zitaten. Ist Ihnen das schon wieder zu techno-enthusiastisch?
Mir ist diese Medienrhetorik einfach wieder, wie soll ich sagen, Déjà-vu erzeugend. Also das hatten wir mit vielen Medikamenten, das hatten wir in der Pandemie ganz oft. Diese Medienrhetorik bestehend aus großen Zahlen, gemischt mit Hoffnung und Angst. Innerhalb dieser Trias bewegen sich solche medienwirksamen Aussagen. Und dann kommt noch dieses Wort krankheitsmodifizierend dazu. Mhm. Das kennen wir ja eher so aus der Rheumatologie oder auch aus der Onkologie.
Genau.
Ja, ein Signal aus diesen Select-Daten, die in diese Richtung gehen. Aber es ist erstmal nur ein Hinweis darauf, dass es eine direkte Schutzwirkung für das Herz haben könnte. Aber ob da jetzt indirekte Mechanismen wie Entzündungshemmung und viszerales Fett eine Rolle spielen, das müssen weitere Studien dann nochmal klären. Also für diese medienwirksamen Aussagen ist es einfach noch viel zu früh, wie so oft.
Mhm. Ja, das ist so der Medienmechanismus. Ich brauche irgendwie eine Schlagzeile und dann muss man zuspitzen und dann begibt man sich selbst in so einen Loop hinein und irgendwann kommt eine Zuspitzung in der Headline raus oder im Bericht selbst, die eigentlich mit dem, was man da draußen sieht, gar nicht mehr so viel zu tun hat, weil es alles so unspektakulär ist.
Aber Herr Nössl, Sie haben doch selber durch Ihre langjährige Arbeit gezeigt, wie griffige Schlagzeilen funktionieren, ohne dass man Ergebnisse größer macht.
Ja, kann man alles machen, funktioniert auch, setzt eine Menge innerkollegiale auch Kritik voraus, dass man sich selbst prüft, was schreiben wir da eigentlich, ist das richtig? Das geht schon. Es erfordert die Möglichkeit, innehalten zu können. Das heißt im Umkehrschluss, man braucht die Zeit dafür. Jetzt haben wir die Analogie zum Praxisalltag. Ne? Gute Medizin bedeutet, ich muss mir die Zeit dafür nehmen können. Und das ist vielleicht ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, dass wir uns gegenseitig dazu bringen, nicht mehr so richtig die Zeit nehmen zu wollen für das, was gut wäre. Dann könnte man auch bessere Überschriften machen.
Das heißt, ich brauche erstmal einen Paukenschlag, um Aufmerksamkeit zu erzeugen.
Ja, immer. Das ist eine Art auch Rechtfertigungstatbestand, der Paukenschlag.
Verstanden. Soweit der kleine Exkurs.
Riesenthema, könnten wir auch mal eine Episode drüber machen, über wie funktionieren Medien und wie bringen Medien medizinische Wissenschaft und Erkenntnisse an die Frau und an den Mann. Wir sind an dem Punkt, dass wir eigentlich ein kurzes Fazit nochmal ziehen können. Sie haben ganz viele kleine Take-Home-Messages im Gespräch längst untergebracht. Sie haben schon gesagt, naja, das ist ein sehr interessantes Signal, was wir da sehen, aber Obacht, noch ist es keine Herz-Kreislauf-Arznei. Welche Take-Home-Messages können wir noch mitnehmen?
Dass die Select-Studie sich anheischig macht, eine Art Scheideweg auszurufen, also dass wir eben Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankung und Stoffwechsel nicht länger getrennt denken können und dass möglicherweise das Semaglutid eben nicht nur über die Waage wirkt, sondern auch tiefer eingreifen könnte in Krankheitsmechanismen. Und gleichzeitig mahnt diese Studie wie immer auch zur Demut, also viele Effekte sind sehr knapp, vieles ist noch nicht endgültig bewiesen, aber es macht neugierig auf mehr.
Dann, lieber Martin Scherer, sind wir an dem ultimativen Punkt. Es gibt ja immer zwei Highlights bei uns. Das erste sind die Shownotes und das zweite Highlight ist meine Frage, ob Sie es wieder mit einem Cliffhanger versuchen wollen.
Wir haben zum ersten Mal einen zweiten Live-Auftritt in einem Jahr. Wir treffen uns persönlich am 8. November beim Tag der Allgemeinmedizin in Hamburg zu einer Live-Podcast-Aufnahme. Live-Evidenz-Update-Aufnahme.
Ist am UKE.
Am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf in der Plenumsveranstaltung für ganze Praxisteams. Es sind sogar auch noch ganz wenige Plätze frei, glaube ich.
Also dann ist das quasi hier der TDA, der 13. TDA-Hinkommen-Tipp und Aufruf. Die Information findet man natürlich auf der UKE-Webseite, dort beim IPA, beim Institut und Poliklinik für Allgemeinmedizin. Und für alle, die es nicht hinschaffen, diese Podcast-Episode werden wir natürlich auch ausstrahlen. Und dann, lieber Martin Scherer, wenn wir das gemacht haben, dann kommt endlich welche Episode?
Lassen Sie mich raten, Prävention?
Das große Präventionsproblem. Genau.
Bin ich sehr gespannt drauf. Bleiben Sie uns gewogen. Und Ihnen mal wieder danke, Herr Nössler. Sehr gutes Gespräch.
Danke, Herr Scherer. Bis in Hamburg.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.